bueno, justo lo que hemos visto nosotros en México, lo que hemos vivido con el tema de minería, pero también con el
In Mexiko ist es beim Bergbau wie bei der Gewinnung von Erdöl und Gas und anderen Energieprojekten leider so, dass es nicht zu einer Einbeziehung der Bevölkerung kam. Und schon gar nicht zu zum eigentlich verbürgten Recht auf Konsultation und freie, vorherige und informierte Zustimmung.
Das Leichtmetall Lithium, das wird weißes Gold genannt. Es wird für Lithium-Ionen-Batterien gebraucht und diese werden ja praktisch auch wirklich überall verbaut. Ob in E-Autos, Smartphones und in den Speichern von Solarpanelen und Windkraftanlagen. Wir brauchen Lithium also wirklich für die Energie- und Mobilitätswende. Und wir werden voraussichtlich sehr bald noch sehr viel mehr davon brauchen. Denn laut einer aktuellen Studie wird der Bedarf allein für die Elektromobilität in der EU in den nächsten 25 Jahren um das 45-fache steigen. Lithium ist also ein sehr begehrter und kritischer Rohstoff. Die EU, die sucht für den Zugang zu Lithium und anderen kritischen Rohstoffen Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern, auch in Lateinamerika. Die weltweit größten Lithiumreserven, die befinden sich im sogenannten Lithium-Dreieck. Das ist Chile, Argentinien und Bolivien. Lithium wird in Chile beispielsweise in der Salar de Atacama gewonnen, der bekanntesten Salzwüste von Chiles, die von Salzseen und Lagunen durchzogen ist und nach der Atacama-Wüste benannt ist. Auch in Mexiko wurden Lithiumvorkommen entdeckt, hier in Gestein, das bald schon über so Tagebauminen abgebaut werden soll. Doch so wichtig Lithium für unsere Gegenwart und Zukunft auch ist, der Abbau dieses begehrten Rohstoffs, der hat teils gravierende Auswirkungen auf die Menschen, die in diesen Abbaugebieten leben und auch auf die Ökosysteme. Darum soll es in diesem Podcast gehen. Ich bin Emily Tumi, herzlich willkommen.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Mitte Mai hat die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit Brot für die Welt, einer NGO der evangelischen Kirchen, hier in Berlin einen mehrtägigen Workshop zum Lithiumabbau veranstaltet und dafür Partner von Organisationen aus Europa, Lateinamerika und Afrika eingeladen. Mein Kollege Łukasz Tomaszewski hat zwei Teilnehmende aus Lateinamerika getroffen. Hallo Łukasz.
Hallo Emily.
Wer waren denn die beiden Personen, mit denen du dich da unterhalten hast?
Ja, eine der beiden Personen war Beatriz Oliveira aus Mexiko. Sie ist Direktorin der NGO Engenera. Das steht für Energía, Género y Ambiente, also Energie, Geschlecht und Umwelt. Und die andere Person war Ezio Costa, Direktor der Umweltschutz-NGO FIMA aus Chile. Ezio ist Rechtsanwalt und Universitätsprofessor aus Santiago de Chile. Und du hast es ja gerade schon gesagt, in Mexiko steht der Lithiumabbau noch am Anfang. Chile dagegen ist eine der größten Exportnationen. Ich wollte von Ezio erstmal erfahren, welche Bedeutung Lithium für den chilenischen Staat hat.
Ökonomischerweise tiene mucha importancia. De hecho, en los años 22 y 23, que fue el boom del precio del litio, el país.
Ökonomisch spielt Lithium eine riesige Rolle für Chile. Während der Boomjahre 2022 und 2023, als Lithium hohe Preise auf dem Weltmarkt erzielte, standen die Einnahmen aus dem Lithiumverkauf an erster Stelle. Das hing auch mit dem hohen Weltmarktpreis zusammen, weswegen auch die Produktion angekurbelt werden sollte. Denn man wollte noch mehr Einnahmen und man wusste, dass die Nachfrage boomt. Das wiederum führt zwangsläufig zur Konkurrenz derjenigen Länder, die über diese Ressourcen verfügen.
Pareciera que significa una competencia entre los países que tienen este recurso.
Ezio steht diesem Geschäft aus mehreren Gründen sehr kritisch gegenüber. Er sagt sogar, ich teile gar nicht die Auffassung, dass die Welt Lithium wirklich braucht. Die Nachfrage nach bestimmten neuen Technologien ist einfach hoch und die VerfechterInnen dieser neuen Technologien, die behaupten, dass sie weniger schädlich sind als die bisherigen. Aber auch durch den Abbau von Lithium entstehen einfach sehr große Umweltschäden.
In Chile wird Lithium seit langer Zeit abgebaut und der Abbau hat eine große wirtschaftliche Bedeutung, gerade weil die Nachfrage immer größer wird. Aber der Abbau hat auch viele Schäden hinterlassen, ökologisch und sozial. Heute gibt es die Idee, dass der Lithiumabbau noch stärker ausgebaut werden sollte.
Und Lithium ist momentan einfach besonders begehrt. Es wird schließlich wegen der hohen Nachfrage auf dem Weltmarkt auch, wie du schon vorhin gesagt hast, weißes Gold genannt. Ja, der chilenische Bergbaukonzern SQM, also Sociedad Química y Minera, ist sogar für 20% des weltweiten Lithiumabbaus verantwortlich.
Und mit am Tisch, da saß Beatriz aus Mexiko. Dort ist der Lithiumabbau ja noch in den Anfängen. Aber wie schaut sie auf die Berichte von Ezio?
Ja, mit wirklich großer Besorgnis schaut sie auf dieses Lithium-Dreieck in Südamerika. Es ist, wenn du so willst, eine Art Blick in die Glaskugel. Also Mexiko ist ja wie Chile traditionell ein Bergbauland. In Mexiko wurden und werden Edelmetalle wie Gold, Silber und Kupfer schon lange abgebaut. Profitiert haben davon bisher aber immer nur einige wenige. Ein neuer Lithiumabbau würde da wirklich keinen Unterschied machen, sagt sie. Beatrice ist seit vielen Jahren als Aktivistin und Forscherin tätig und hauptsächlich ging es bisher in ihrer Arbeit immer um Umweltschutz und Klimawandel. Und hier hat sie einfach die Schattenseiten dieser großen Bergbauprojekte kennengelernt. Beatrice NGO Engenera betreut lokale Gemeinschaften, die von Rohstoffabbau betroffen sind und hilft ihnen, sich gegen diese Unternehmen zu verteidigen, wenn sie zum Beispiel Gesetze brechen.
Pero bueno, en Engenera básicamente lo que hacemos es mucha incidencia también en el poder legislativo.
Bei Engenera untersuchen wir, wie die Unternehmen auf staatlicher Ebene lobbyieren, welchen Beitrag sie eigentlich zur lokalen und nationalen Wirtschaft leisten. Oft entlarven wir diese großen Bergbauunternehmen dabei. Sie sagen, sie würden für Wohlstand sorgen und in Wirklichkeit tragen sie sehr wenig bei.
Muchas de estas compañías mineras que dicen que van a dejar desarrollo y riqueza a los países y en realidad pues dejan bien poquito si no es que nada.
Beatrice benennt hier gleich am Anfang eines der Kernprobleme des sogenannten grünen Extraktivismus, könnte man sagen. Also meist internationale Bergbauunternehmen, die kommen als InvestorInnen nach Lateinamerika und versprechen dann ökonomischen Aufschwung. Die Staatskassen, vor allem aber natürlich die Bevölkerung, die haben oft gar nichts davon. Während der große Nachbar jetzt im Norden seit dem Amtsantritt von Trump und seinem Energieminister Chris Wright für genau ja diesen übermäßigen Ressourcenhunger und auch so eine Rückkehr zu fossilen Energiequellen steht, ist ja eigentlich die aktuelle mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum so eine Art Hoffnungsschimmer. Sie ist seit Oktober vergangenen Jahres im Amt, ist Wissenschaftlerin und hat auch als ehemalige regierende Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt schon mehrere große umweltpolitische Projekte umgesetzt. Also eigentlich eine gute Verbündete, könnte man jetzt erstmal denken, aber Beatrice hat trotzdem Bedenken.
Bueno, Claudia Sheinbaum es nuestra primera presidenta y tiene un gran apoyo de todo el país. Es una mujer super preparada, inteligente.
Claudia Sheinbaum ist unsere erste Präsidentin und hat viel Rückhalt im Land. Sie ist eine sehr intelligente und engagierte Frau. Sie steht auch für eine Energiewende, aber aus einer sehr unternehmerischen Perspektive. Sie ist nicht dagegen, dass der exzessive Konsum von Energie weitergeht. Der übermäßige Konsum, der aktuell auf fossilen Energien fußt, soll weitergehen, nur eben basierend auf vermeintlich nachhaltigeren Energien und neuen Technologien. Die Technologie wird ersetzt, eine technologische Substitution angestrebt. Ich und andere WissenschaftlerInnen in meinem Land sind da anderer Meinung. Wir finden, wir müssen in Richtung Energiewandel, nicht Substitution. Wir sollten zum Beispiel unseren Konsum verändern, unsere Mobilität verändern, die Verteilung des Stroms im Land gerechter gestalten. Wir finden, wir brauchen eher gemeinschaftliche und lokale Lösungen und nicht zu sehr unternehmerische Lösungen.
Okay, verstehe. Also in Mexiko ist die politische Ausgangslage mit der amtierenden Präsidentin eigentlich gut, aber sie will auch im Sinne der Unternehmen handeln. Wie verhalten sich denn die Regierungen in den Ländern des Lithium-Dreiecks? SEO hat vorhin ja erzählt, dass die drei Nachbarstaaten Chile, Argentinien und Bolivien um Investoren konkurrieren. Das ist ja offensichtlich auch ein Problem. Warum?
Ja, diese Konkurrenz ist einfach eine Gefahr, sagt SEO, denn sie führe zwangsläufig dazu, billiger als der Nachbar sein zu wollen. Und das bedeutet dann leider oft einfach Gesetze, etwa über die Umweltverträglichkeit oder die Standards für Umwelt- und Menschenrechte, unterzuordnen.
Disminuyen sus regulaciones, disminuyen su protección, disminuyen la capacidad de generarles beneficios a las comunidades y al.
Die Länder weichen ihre Regulierungen auf. Sie verringern den Schutz. Lokale Gemeinschaften und Chile als Land haben kaum noch Vorteile. Und das letztendlich, um ausländische InvestorInnen anzuziehen. Das ist keine gute Idee, denn unsere Geschichte hat gezeigt, wenn es zum massiven Rohstoffabbau kommt, dann entsteht Armut. Es kann mit einem Moment des Reichtums anfangen, aber mittelfristig wird Armut geschaffen. Die Geschichte Lateinamerikas hat das oft gezeigt. Alle unsere Länder, die reich sind an Bodenschätzen, keines davon hat es geschafft, diesen Ressourcenreichtum zu kapitalisieren und in Entwicklung umzuwandeln.
Kapitalisar esa riqueza y convertirla en desarrollo de los países.
Das Ziel des Staates müsste es ja eigentlich sein, die nationalen und auch multinationalen Unternehmen einfach dazu zu verpflichten, nicht nur diesen Rohstoff abzubauen und zu exportieren, sondern vor Ort auch für so eine Art Infrastruktur zu sorgen. Also Schulen bauen, Straßen, eine verarbeitende Industrie, damit die Region dann auch wirklich mittel- und auch langfristig Vorteile hat. Aber genau das habe einfach bisher nie geklappt, sagt Ezio Costa.
Und wenn es jetzt bisher wirklich keine ersichtlichen Vorteile des Lithiumabbaus für diese lokale Bevölkerung gibt, ne, was sind denn dann die konkreten Nachteile, die der Abbau von mineralischen Rohstoffen für die Bevölkerung mit sich bringt?
Ja, Beatrice erzählt hier aus ihren ganzen Erfahrungen und vor allem auch von den indigenen Gemeinschaften in Mexiko. Also die Bergbauunternehmen, die würden einfach permanent das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht auf Zustimmung der Gemeinschaften verletzen, sagt sie.
Bueno, justo lo que hemos visto nosotros en México, lo que hemos vivido con el tema de minería, pero también con el tema de hidrocarburos.
In Mexiko ist es beim Bergbau wie bei der Gewinnung von Erdöl und Gas und anderen Energieprojekten leider so, dass es nicht zu einer Einbeziehung der Bevölkerung kam. Und schon gar nicht zu zum eigentlich verbürgten Recht auf Konsultation und freie, vorherige und informierte Zustimmung. Die indigenen Gemeinschaften haben auf dem Papier ein Recht, solch einem Projekt zuzustimmen oder es abzulehnen. Aber sie wurden bisher noch nie danach gefragt. Bisher war es immer so, dass ein Unternehmen beim Staat einen Antrag auf Schürfrecht stellt und damit ist es erledigt. Zum Glück haben wir es 2023 geschafft, das Bergbaugesetz zu verändern. Jetzt muss der mexikanische Staat eine Zustimmung der betroffenen indigenen Gemeinschaften garantieren. Und zwar bevor er die Lizenzen für die Schürfrechte ausstellt. Aber bisher ist das in der Praxis noch nicht eingetreten.
Hasta ahora una licencia de minería antes de otorgar una concesión. Pero hasta ahora pues eso no se ha dado aún.
Also auch wenn es dieses Gesetz juristisch schon gibt, das sogar schon Gültigkeit hat, wird es immer noch nicht angewendet.
Ganz genau. Ein anderes Problem in Mexiko ist die organisierte Kriminalität. Das müssen wir wirklich mit bedenken, denn viele dieser ganzen Gold-, Silber- und Kupferminen befinden sich im Gebiet, das gar nicht vom Staat, von der Polizei, vom Militär kontrolliert wird, sondern von kriminellen Akteuren. Leider ist das in ganz Lateinamerika die Realität, wenn auch in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Ja, auch in Chile leiden vorwiegend indigene Gemeinschaften unter dem Lithiumabbau. Denn sie sind einfach die Bewohnerinnen und Bewohner der Atacama-Wüste und ihrem Territorium wird schlicht das seltene Gut Wasser entzogen. Die indigenen Gemeinschaften des Andenhochlandes haben ihre Lebensrealitäten an das Leben in der Wüste angepasst. Ezio Costa sagt, wir denken ganz oft, die Wüste die sei eigentlich so eine Art lebensfeindlicher, leerer Ort, aber das sei einfach total falsch. Es ist vielmehr ein sehr besonderer Ort, an dem Menschen und Umwelt mit ganz viel Sonne und wenig Wasser auskommen müssen, aber zweifellos einer, an dem Leben stattfindet.
Mikroorganismen, otras son de organismos mayores y otras son vidas humanas.
Es sind Mikroorganismen, aber auch größere Lebewesen und Menschen, vor allem Indigene, die sich in dieser Region angesiedelt haben. All dieses Leben ist betroffen vom Lithiumabbau. Vor allem hat das mit Wasser zu tun. In dieser dürren Region ist das Grundwasser unterhalb der Salzwüsten. Wasser, welches sich dort in Jahrtausenden und Jahrmillionen angesammelt hat. Und genau dieses Wasser spielt eine Rolle in diesen Ökosystemen. Wenn jetzt dieses Grundwasser abgepumpt wird, um das Lithium abzubauen, dann beeinträchtigt das auch die oberirdischen Wasserschichten, von denen wiederum Menschen, Tier- und Pflanzenleben abhängt. Das Wasser in den Salzseen und Lagunen nimmt ab. Aktuelle Studien belegen, dass sogar der Salar de Atacama um mehrere Zentimeter abgesackt ist.
Los últimos estudios que se han hecho en el Salar de Atacama también han mostrado que el propio Salar ha descendido de nivel.
Manche der indigenen Gemeinschaften im chilenischen Andenhochland konnten tatsächlich mit den Bergbauunternehmen schon Verträge abschließen, die ihnen ja so bestimmte kleinere wirtschaftliche und soziale Vorteile bieten, erzählt Ezio Costa. diejenigen Völker, deren Territorium erst in Zukunft betroffen sein wird. Die seien aber total besorgt, weil es einfach nicht klar ist, wie es weitergeht mit ihrer traditionellen Lebensweise, wenn sie dann möglicherweise vom Lithiumabbau betroffen sind.
Mhm. Und vielleicht können wir da nochmal einen Moment reinzoomen, um ein bisschen besser zu verstehen, wie sich die Gegenden verändern, in denen diese Rohstoffe abgebaut werden. Wie sieht das beispielsweise in Mexiko aus?
Ja, in Mexiko sind es vor allem Frauen und hier insbesondere indigene Frauen vom Land, die unter dem Rohstoffabbau wirklich leiden. Also Beatrice erzählt hier wirklich krasse Geschichten mit einer neuen Gold- oder Silbermine. Da kommen einfach viele alleinstehende männliche Arbeiter, die auch erfahrungsgemäß für eine Zunahme an Alkoholkonsum, Prostitution und auch insgesamt Gewalt gegen Frauen sorgen. Ja, und durch diese überproportionale und sprunghafte Zunahme an Männern erfolgt dann so eine, man könnte sagen, Maskulinisierung einer ganzen Gegend. Aber auch auf ökologischer Ebene sind Frauen vom Land die am meisten betroffene Gruppe, erzählt Beatrice, Stichwort Wasserverschmutzung.
Siempre estamos a cargo de lavar la ropa, lavar los trastes, bañar a los niños, preparar los alimentos para todos.
Meistens sind wir Frauen es, die die Wäsche waschen und Geschirr abspülen, die Kinder baden und kochen. Für all das brauchen wir Wasser. Im vom indigenen Gemeinschaften bewohnten Tlacolula im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca hat die Goldmine das Grundwasser mit der hochgiftigen Substanz Cyanid verseucht. Das braucht man, um Gold abzubauen. Die Frauen dieser Gemeinschaft haben Mais-Tortillas hergestellt und sie in die Nachbardörfer verkauft. Mit der Wasserverseuchung brach das Geschäft ein, weil die Frauen anderer Dörfer diese Tortillas nicht mehr haben wollten. Sie hatten Angst, sich zu vergiften.
Ya no les compraron las tortillas. ¿Por qué? Porque esa agua estaba contaminada y las tortillas les daba miedo que también se contaminaran.
In Zahuaripa, im nördlich an der Grenze zu den USA gelegenen Bundesstaat Sonora, soll bald eine der allerersten Lithiumminen Mexikos entstehen. Und Beatrice ist einfach mal mit ihrer NGO Engenera hingefahren und hat dort mit der lokalen Bevölkerung gesprochen über das Projekt. Neben den vielen Sorgen um mögliche ökologische Folgen haben einzelne Personen auch so Hoffnung, dass sie zum Beispiel ja das eigene Portemonnaie ein bisschen aufbessern könnten, indem sie jetzt zum Beispiel Essen verkaufen oder auch mal ein Zimmer untervermieten.
Das klingt natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht nach einem wirklich ernsthaften Gewinn, ne? Ja. Mehr nach einer Art Trostpflaster. Ist die lokale Bevölkerung also zwangsläufig immer auf der Verliererinnenseite? Gibt es da keine Perspektive, den Abbau von Lithium in Chile oder, du sagtest, Gold, Kupfer, Silber und fossile Brennstoffe in Mexiko sozial verträglicher zu gestalten?
Ja, Ezio Costa hat es ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. Es wäre theoretisch schon möglich, wenn sich so einfach zum Beispiel die Unternehmen oder auch der Staat selbst dazu verpflichten würden und zum Beispiel jetzt in den Abbaugebieten Schulen, Straßen, Krankenhäuser bauen würden. Also so eine richtige Infrastruktur. Aber in der Geschichte Lateinamerikas, da fielen ihm einfach gar keine Beispiele ein, wo eine Mine dieser lokalen Bevölkerung Wohlstand und Fortschritt jemals gebracht hat.
Ja, meistens ist es dann doch eben eine kleine Gruppe von reichen Menschen, die dann in kurzer Zeit einfach viel reicher wird und die arme Masse, die bleibt dann arm oder wird sogar noch ärmer.
Ja, genau. Und er hat auch echt ein krasses Beispiel aus der noch gar nicht so zu weit zurückliegenden Vergangenheit, nämlich im Norden Chiles. Da gibt es jetzt ganz viele Geisterstädte und dort wurde früher im 20. Jahrhundert mal Salpeter abgebaut, solange sich das auf dem Weltmarkt gelohnt hat. Und als die Preise dann nicht mehr gestimmt haben, da sind einfach mal die Minenbetreiber und dann nach und nach die Arbeiter einfach abgezogen und haben da ihre Häuser und ihre Fabrik Gebäude hinterlassen. Und das ist einfach auch in Lateinamerika so, dass es da keine strengen staatlichen Regelungen gibt für Minenschließung als Vorgabe. Und was ein Unternehmen alles zu tun hat, zum Beispiel, wenn so ein Bauprojekt dann beendet wird. Und das ist natürlich nicht nur in Chile ein Problem, sondern auch in den anderen Ländern dieses Kontinents. Und das mexikanische Beispiel der Frauen in Oaxaca, das zeigt ja auch nochmal so einen weiteren Aspekt, wie ich finde. Also solche Minen, die bringen nicht nur kein Wohlstand und kein Fortschritt, sondern ganz im Gegenteil. Also sie zerstören sogar die funktionierende lokale Ökonomie.
También hay que mirar que los lugares donde se van a hacer estos tipos de actividades
Man muss auch sehen, dort, wo solche neuen Minen entstehen, verfügen die Menschen über eine funktionierende Ökonomie. Diese Orte sind nicht unbedingt darauf angewiesen, dass sich dort eine Mine entwickelt. Oft ist es so, dass den Menschen erst durch diese Industrie gesagt wird, dass sie arm sind und dass sie durch die Mine reicher werden. Aber vorher hatten sie ein Leben, das ökonomisch funktioniert hat und in dem viele Variablen eines gesunden Auskommens besser funktioniert haben als nach der Eröffnung einer Mine.
Also ich nehme aus diesen Erfahrungsberichten der Expertise und auch der Klarheit von Essio und Beatrice mit, Lithiumabbau in Lateinamerika ist eigentlich immer mit Umweltverschmutzung verbunden und er bringt auch der lokalen Bevölkerung eigentlich nichts, im Gegenteil. Aber jetzt waren die beiden ja zu Gast in Berlin auf diesem mehrtägigen Workshop der Heinrich-Böll-Stiftung und Brot für die Welt. Und da sind sie ja mit vielen anderen ExpertInnen aus anderen Ländern auch, ne? Nicht nur Lateinamerikas, sondern auch Afrikas und Europas zusammengekommen, sind in Austausch gegangen. Was nehmen Essio und Beatrice mit nach Hause?
Ja, Essio hat mir erzählt, dass viele Teilnehmende aus dem globalen Süden die gleichen negativen Erfahrungen machen. Sei es jetzt mit dem Abbau von Lithium oder anderer Rohstoffe. Ihre Länder, die hätten es bisher oft einfach gar nicht geschafft, so eine eigene diversifizierte Ökonomie aufzubauen, die ohne den Abbau und Verkauf von Rohstoffen auskommt. Außerdem fahre er mit einer ziemlich großen Sorge zurück nach Hause über die aktuelle politische Entwicklung in der Welt. Denn gerade würden einfach Umweltschutzstandards und auch Regulierung für umweltschädliche Investitionen herabgesetzt. Und das sei kontraproduktiv im Hinblick auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens.
Lo peor de todo esto es que muchas veces se dice este aumento del flujo de dinero es para combatir la crisis climática. Entonces se dice es para la transición energética, por ejemplo.
Das Schlimmste ist, dass oftmals behauptet wird, diese Finanzströme bekämpfen die Klimakrise. Also unterstützt man zum Beispiel die Energiewende. Aber das Problem ist, dass die Energiewende nicht automatisch bedeutet, dass wir die Klimaziele von Paris erreichen. Denn auch neue Energiequellen tragen zur Umweltzerstörung bei. Wenn wir also weiter die Natur ausbeuten, um die Schäden einer anderen Ausbeutung zu verlangsamen, scheint das doch etwas widersprüchlich. Meine Sorge ist, dass die aktuellen Deregulierungen, vor allem rechtsextremer Regierungen, schädlich sind. Für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen, die Zukunft der Länder und die Umwelt.
Que va a dañar la salud de las personas, el bienestar de las personas, el futuro de los países y a la naturaleza.
Und wie sieht Beatrice das? Wie ist das aus ihrer Sicht geblieben?
Nach dem Lithium-Workshop in Berlin hat sie einfach gemerkt, dass auch Aktivistinnen aus vielen unterschiedlichen Ländern genau diese negativen Erfahrungen teilen. Dementsprechend hart fällt ihr Urteil aus. Sie nennt den Lithiumabbau grünen Extraktivismus und der sei auch neokolonial. Den europäischen Ländern wirft sie vor, zu leichtgläubig gegenüber diesen Unternehmen zu sein.
Se recarga tanto en las certificaciones y los estándares. Siento que hay una excesiva confianza con hacia las empresas. Que se van a portar bien, ¿no? Que van a hacer las cosas bien.
Sie verlassen sich auf Zertifizierungen und Standards. Es gibt ein übertriebenes Vertrauen gegenüber den Unternehmen, dass sie ihre Arbeit schon vernünftig machen werden. Und darum lockert man die Standards, wie Essio angedeutet hat. Das bereitet mir Sorgen, weil auch in meinem Land Sozial- und Umweltstandards gelockert werden. Wir sprechen nicht mehr vom Kolonialismus von vor 500 Jahren. Wir sehen hier einen neuen Kolonialismus mit neuen Formen der Ausbeutung. Und das im Lichte einer Energiewende, die nur den Eliten nutzt. In den ärmsten Regionen Mexikos, in denen diese Rohstoffe angebaut werden, fragen wir uns, wer von euch kann sich ein E-Auto leisten? Niemand. Sie sind unbezahlbar.
Las regiones más pobres de donde se extraen minerales, pues nos preguntamos esto, ¿a quién de ustedes le alcanza para comprar un auto eléctrico? Bueno, son impagables en mi país.
Das ist natürlich total wichtig, ne? Wir müssen natürlich im Prinzip eigentlich alle darüber nachdenken, wie es weitergeht, wenn wir davon sprechen, um in die Mobilität auf E-Autos umzustellen.
Ja, einfach das zu bedenken, wenn wir über unsere Mobilität sprechen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, unseren Verbrenner gegen ein E-Auto auszutauschen, dass eben auch die Produktion dieser riesigen Lithium-Ionen-Batterien natürlich extrem umweltschädlich ist. Ja, und Essio ist in seinem Schlussappell ein bisschen abstrakter als Beatrice. Er möchte der neuen schwarz-roten Regierung explizit gar keine Tipps geben. geben, denn er glaubt auch einfach nicht daran, dass sie ihm zuhören und diese Tipps zu den Vorstoßen. Stattdessen richtet er sich eher an uns alle, also an die Bürgerinnen und Bürger, die dann am Ende ja auch immer Verbraucherinnen und Verbraucher sind. Er skizziert ein Beziehungskonstrukt zwischen Öffentlichkeit, Demokratie und Menschenrechten.
Esa relación virtuosa que existe entre naturaleza, esfera de lo público, derechos humanos, democracia.
Diese virtuose Beziehung zwischen Umwelt, Öffentlichkeit, Demokratie und Menschenrechten ist weltweit in Gefahr. Ich glaube, eine gute Art, diese Beziehung zu verteidigen, ist es zu verstehen, dass unsere Art der Produktion und des Konsums all diese Orte der gemeinschaftlichen Koexistenz überfordern. Mein Vorschlag ist es, unser Verhalten anzupassen und nicht noch zu verstärken. Denn hier kommt es zu einer Verstärkung unserer Art der Produktion und des Konsums von anderen Materialien, mit dem Glauben, ein anderes Ergebnis zu erzielen. Aber das Ergebnis wird wahrscheinlich gleich schlimm oder noch schlimmer sein.
Creyendo que el resultado va a ser distinto, pero el resultado probablemente va a ser igual o peor.
Das hört sich jetzt für den Abschluss nicht besonders aussichtsreich an. Die EU, die importiert ja etwa 70% ihres Lithiumbedarfs aus Chile. Das heißt, die Verantwortung, die liegt natürlich auch bei uns. Was ist so dein Abschluss für diesen Podcast?
Also den eigenen Ressourcenhunger zu verringern, das wäre schon mal ein erster wichtiger Schritt, um einfach die Umweltbelastung im Salar de Atacama zu verringern. Außerdem wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen politisch auf EU-Ebene schauen, da dieses EU-Lieferkettengesetz auch wirklich ambitioniert umzusetzen. Denn mit dem Lieferkettengesetz will ja die EU große Unternehmen in die Pflicht nehmen gegen Menschenrechtsverletzungen, wie zum Beispiel Zwangsarbeit, aber eben auch Umweltverschmutzung und ihre Produktion was zu tun. Also es könnte Mensch und Umwelt in Lateinamerika durchaus besser schützen. Beschlossen ist es schon, aber es wurde noch nicht implementiert. Ja, auf Druck aus der Wirtschaft natürlich werden diese Richtlinien dann jetzt auch gerade verwässert und auch nochmal abgeschwächt und auch nochmal ins Jahr 2028 verschoben in die Zukunft. Also wir sehen so ein bisschen, das ist schwierig. Dieses Lieferkettengesetz ist eigentlich gut, denn Deutschland hat ja eins umgesetzt, 2023 schon. Es ist in Kraft getreten und es soll dann am Ende vom EU-Lieferkettengesetz abgelöst werden. Und das deutsche Beispiel zeigt ja, dass es auch durchaus Nutzen für die Unternehmen gibt, wenn sie einfach wissen, welche Risiken sie in ihren Lieferketten haben. Angesichts der Auswirkungen vor Ort bleibt es einfach total wichtig, hier dran zu bleiben, dass wir immer nach Südamerika gucken und die Lage dort auch beobachten und nicht einfach so hinnehmen.
Was wir natürlich hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung auch tun, ihr findet auch ganz viele weitere Informationen auf der Seite der Stiftung. Das war jetzt der Podcast in der Reihe Böll Fokus über den Lithiumabbau in Lateinamerika. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl natürlich abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns einfach eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns auch gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs.
Ich war zu Gast, ich heiße Łukasz Tomaszewski.
Und mein Name ist Emily Tumi. Wir sagen Tschüss.
Ciao.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.